Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich war auf einige Sekunden wirklich wahnsinnig. Das ist ein Schlüsselsatz von Ludwig Tieck, ein Schlüsselsatz auch für das neue Buch Ludwig Tieck, Wilde Geschichten. Das ist jetzt im Galliani Verlag erschienen. Tieck wurde vor 250 Jahren geboren. Morgen ist der Geburtstagstermin. Aber trotz dieses 250 Jahre Abstands hat er Arten des Erzählens entwickelt, die bis heute bestimmt geblieben sind, auch für das Kino und die Netflix-Serie. Das meinen jedenfalls die beiden Herausgeber des Wilde Geschichtenbuches, Jörg Bong und Roland Borgatz. Und der ist jetzt hier bei mir. Guten Tag, Herr Borgatz. Hallo.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Netflix-Serie und Ludwig Tieck, der König der Romantik. Also sehen Sie mir nach, dass ich da noch so ein bisschen skeptisch bin. Wo soll denn da der Zusammenhang sein?
Der Zusammenhang liegt auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene des Inhalts, könnte man sagen. Also bei Tieck findet man das, was man als den Dreiklang von Comedy, Horror und Fantasy bezeichnen könnte. Also es gibt wirklich sehr, sehr witzige Geschichten, auch die in den wilden Geschichten drinne, die eine reine Satire, reine Gesellschaftssatire sind. Mhm. Und zwar in aller Schärfe, mit allem scharfen Witz, wie wir ihn auch heute kennen. Es gibt dann zum zweiten Fantasy-Geschichten, Fantasiegeschichten, Elfenreiche. Man liest Geschichten, zum Beispiel die Freunde oder die Geschichte, die die Elfen heißt. Wenn man anfängt zu lesen, denkt man, oh, das kommt mir so bekannt vor. Und dann merkt man, das kommt mir aus Disney-Filmen bekannt vor und aus Pixar-Filmen. Also es ist dieses ganze Zeug, was man so oft schon im Kino gesehen hat. Aber es ist natürlich nicht so, dass Tieck das bei Disney abgeschrieben hat, sondern umgekehrt.
Er war eben 200 Jahre vorher
mindestens. 200 Jahre vorher. Und dann hat man zum dritten noch den Horror. Es gibt wirklich, wirklich dunkle, tief dunkle Geschichten, bei denen man wirklich Gänsehaut und eine Schreckensgänsehaut bekommen kann. Und das wäre jetzt erstmal nur das Inhaltliche, wo man sagen würde, ja klar, da werden die Inhalte dessen entwickelt, was wir heute auch noch in Popliteratur haben.
Und wir reden gleich über den Horror, um jetzt mal den Cliffhanger zu setzen. Horror und Wahnsinn, aber Sie wollen noch was jetzt zur Struktur sagen.
Ja, genau, das wäre nämlich die zweite Ebene, dass Tieck auch eine Form des Erzählens entwickelt, die bis heute nachwirkt. Und diese Form des Erzählens, das kann man sowohl an Fantasy als auch an Horror eigentlich ganz gut zeigen, besteht darin, dass Tieck extrem daran interessiert ist, die Grenze zwischen realistischem und fantastischem unscharf zu machen. Man weiß nicht, ab wann man sich eigentlich ins Fantastische, und sei es ins Schönfantastische oder ins Horrorfantastische hineinbewegt. Und diese unscharfe Grenze, das kennen wir heute aus Filmen, Netflix-Serien, dass man erstmal denkt, ja, denken Sie an Twin Peaks, David Lynch, fängt wie eine Crime-Story an und irgendwann glaubt man nicht mehr, dass es eine Crime-Story ist. Und natürlich auch alles, was an dieser Art von Netflix-Serien produziert wird, arbeitet mit dieser Verunklärung des Übergangs vom Realistischen ins Fantastische.
Dieser Satz, den ich vorhin zitiert habe, ich war auf einige Sekunden wirklich wahnsinnig. Mit dem Satz steigen Sie auch ein in Ihr Buch. Und vielleicht können Sie uns mal kurz erzählen, was für eine Situation das war, die in diesen Kurzzeitwahnsinn von Tieck geführt hat, ganz knapp.
Eine meiner Lieblingssituationen. Tieck ist ein begeisterter Leser. Er liest viele und er liest unter anderem einen Schauerroman von Grosse, Der Genius. Und da kommt der zweite Band und dritte Band raus und er liest den erstmal für sich und sagt, oh, das ist so gut. Ich lade zwei Freunde ein und lese denen diesen beiden Bände vor. Und zwar laut und am Stück. Und er warnt die Freunde vorab, ihr müsst euch darauf einstellen, 10 Stunden dauert das mindestens, bis ich das fertig gelesen habe. Die Freunde sagen, ja, sie kommen. Tieck fängt an zu lesen, volle Begeisterung, volle Emphase. Tieck war als Leser berühmt. Er schmeißt sich wirklich richtig rein. Die beiden Freunde schlafen ein, ganz wichtig. Während er vorliest, schlafen sie ein, aber es ist ihm egal. Er liest weiter, er liest weiter. Dann ist das Buch fertig gelesen. Er weckt seine Freunde, die gehen ins Nebenzimmer. Und er ist alleine im Zimmer. Und dann stürzt die ganze Erzählung über ihn her. Und die Identifikation hat sich gewissermaßen so übersteigert, ist so hypertroph geworden, dass sie ihn ganz auffrisst. Und es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen dem Ludwig Tieck, der als Leser dieses Textes da ist, und der das erlebt. Und er wird wirklich wahnsinnig in dem Sinne, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Er möchte einen Degen greifen, Leute umbringen.
Genau, er sagt ja auch, zitieren Sie, ich hätte beide niedergestochen, hätte ich einen Degen in der Hand gehabt, was ja auch zutiefst unheimlich ist. Und das ist ja auch diese Entdeckung oder da ist noch jemand anders in mir, der da ausbrechen kann. Ja. Also was 80, 90 Jahre später hat der französische Dichter Arthur Rimbaud gesagt, ich ist ein anderer, das ist eigentlich hier schon da, oder?
Das ist hier schon völlig da. Ich ist ein anderer, das ist etwas, was man bei Tieck immer wieder findet und eben in den beiden Varianten. Ich ist ein anderer, das kann manchmal wirklich sehr entlastend sein, wenn man merkt, ah, in mir ist eigentlich auch ein netter Kerl und einer, der die Natur mag. Und
hätte
einer,
ich nicht mit gerechnet.
Ja, ja, genau, so hätte man gar nicht mit gerechnet. Also es gibt mich auch in dieser Variante, in entspannt zum Beispiel, nicht nur hektisch, sondern ich kann plötzlich ein anderer sein. Aber es gibt auch den anderen, der den Degen in die Hand nimmt und aus einem herausbrechen kann. Und Tieck war, als der junge Mensch, der er damals war, als er das schreibt, wirklich, der hat damit gerungen. Er hat gesagt, vielleicht ist der andere mehr ich, als ich das selbst bin. Und wer weiß das schon so genau? Und das ist ein typisches Verfahren, das dann in Literatur umzusetzen und dafür eben nicht nur literarische Inhalte, sondern auch literarische Formen zu finden.
Lassen Sie uns mal auf eine Geschichte schauen, in der es besonders wahnsinnig zugeht. Das ist auch eine der berühmtesten Geschichten von Ludwig Tieck, der blonde Eckbert. Können Sie mal versuchen, ganz knapp zusammenzufassen, was da passiert?
Ja, das ist schwer zusammenzufassen, aber ich mache es trotzdem. Der blonde Eckbert und Bertha, seine Frau, leben glücklich kinderlos auf einem Schloss, aber zurückgezogen, ein Fremder kommt vorbei, mit dem sie sich befreunden, und Bertha erzählt die Geschichte ihrer Kindheit. Und die Geschichte ihrer Kindheit ist eine, bei der sie geflohen ist von ihren Eltern, dann bei einer eigentümlichen alten Frau im Wald war, dort einen Edelstein kackenden Vogel kennengelernt hat, den mitnimmt, den umbringt, reich wird, Eckbert kennenlernt und heiratet. Das wird rückblickend erzählt. Und der Fremde sagt dann ganz am Ende der Erzählung, oh, das war eine gute Erzählung. Besonders gut kann ich mir vorstellen, wie sie damals mit dem Hund, den es auch gab, dem Stromian zusammengespielt hat. Und Bertha hatte vorher gesagt, ich kann mich einfach nicht mehr an den Namen des Hundes erinnern. Und plötzlich,
aber er kennt den.
Und er kennt den. Der Fremde, es ist wieder der andere, kennt das, was eigentlich nur ich kennen darf. Das heißt, da ist jemand, der weiß mehr über mich selbst als über ich selbst. Ja, und das ist eine wirklich unheimliche Konstellation. Bertha schockiert das so, dass sie stirbt. In den Wahnsinn abgleitet. Eckbert bringt den Fremden um, geht dann, zieht dann aus, möchte irgendwie weg, kommt dann dorthin, wo Bertha als Kind mit der Alten war. Die Alte trifft er wieder, der Hund ist wieder da, der Vogel ist wieder da, und die Alte klärt ihn darüber auf, dass Bertha seine Schwester war, seine Stiefschwester, die er geheiratet hat. Und das heißt, die beiden haben in Inzest gelebt. Und dann endet die Erzählung damit, dass Eckbert röchelnd und verscheidend am Boden liegt, wie es heißt, und sagt, in welcher schrecklichen Einsamkeit habe ich mein Leben zugebracht. Und diese schreckliche Einsamkeit ist jetzt wiederum eine Umkehrung der Figur, dass ich ein anderer ist. Also wenn ich ein anderer bin, heißt das auch, dass das andere nur ich ist. Also es gibt eigentlich gar nichts anderes als mich selbst. Und das ist dieser Hang in den, also diese Kippen in einen Solipsismus, in dem es kein Außerhalb mehr gibt. Und das ist wirklich eine furchtbare Einsamkeit. Wenn ich mir vorstellen würde, Sie sind nur ich, ja, und das Studio, alles nur ich. Also ich wäre plötzlich unglaublich allein.
Eingesperrt in der eigenen Welt. Lassen Sie uns noch eine andere Dimension anschauen, eine andere Geschichte. Sie haben sie vorhin schon mal kurz angesprochen, die Elfen.
Ja.
Weil dazu schreiben Sie, das hat auch etwas sehr Heutiges, das sei eine Geschichte, die in eine ökologische Katastrophe führe. Wie denn das?
Ja, das ist eine Geschichte, die den Weg in die ökologische Katastrophe über dem Umweg von Fantasy nimmt, könnte man sagen. Es ist eine Geschichte, die davon erzählt, dass ein Mädchen in einer prosperierenden Landschaft ein Elfenreich entdeckt, in dieses Elfenreich hineingeht, dort aufgenommen wird. Und als sie daraus wieder rausgeht, das Versprechen geben muss, dass sie nicht erzählt, dass sie Elfen getroffen hat. Und wenn ein solches Versprechen gegeben wird in einem literarischen Text, dann natürlich, um gebrochen zu werden, das weiß man sofort. Es wird gebrochen und die Elfen sagen, gut, wir müssen gehen. Und dann zieht dieses Elfenreich ab und man merkt, dass unter dieser prosperierenden Landschaft, tatsächlich unterirdisch könnte man sagen, der ganze Reichtum und die ökologische Vielfalt und das Wohlergehen dieser Gegend begründet lag. Und das verdorrt, das wird ein Wasteland. Und wird wirklich, ist es eine tatsächlich als ökologische Katastrophe beschrieben, so wie man das in den letzten Wochen in Südfrankreich gesehen hat, austrocknende Gegenden. Also es, das wird beschrieben und als Grund dafür wird tatsächlich genannt, dass die Menschen nicht bereit sind, auf das Wunderbare der Natur zu schauen und einen rein technizistisch-rationalistischen, man könnte auch sagen, ausbeuterischen Umgang mit der Natur pflegen.
Sie sagen auch in dem Buch, dass in dieser, Sie nennen es glaube ich auch grüne Romantik, ja, in diesem Blick auf die Natur, auch in der Bereitschaft dieser Zeit, eben auch bei Ludwig Tieck, das Wunderbare zu sehen in der Natur, dass da auch eine, ja, Wurzeln liegen der heutige, des heutigen Umweltbewusstseins, also des positiven Umweltbewusstseins.
Ja, unbedingt. Und das hat damit zu tun, auch wieder, dass die Romantiker, Ludwig Tieck gehört dazu an der Stelle, bereit sind, ihre Wahrnehmung sehr stark zu öffnen. Man könnte auch sagen, zu übersteigern. Das sind hypersensible Menschen. Und dieses Hypersensible kann beängstigend sein. Dann geht es irgendwie darin, dass man überall Gespenster sieht. Es kann aber auch tatsächlich dazu führen, und solche Texte gibt es bei Tieck und auch in unserem Band auch, dass man plötzlich tatsächlich sagen, the web of life, das Netz des Lebens, sieht, spürt, hört, riecht, dass es anfängt, dass der Wald anfängt, als eine Person einem gegenüberzutreten, die einen anspricht mit verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Tönungen, verschiedenen Farben. Und all das taucht da auch auf. Und das sind dann Momente, in denen es plötzlich nochmal, ein weiteres Mal kippt. Also es ist dann so, dass das Ich und die Welt nicht mehr getrennt sind. Und das ist kein Grund für einen Schrecken, einen Horror, sondern das ist eigentlich ein Grund für, man könnte sagen, eine ökologische Epiphanie. Ich bin die Welt und die Welt ist ich. Und das kann auch unglaublich gut sein. Dann sagt man, naja, ich und der Wald, ich und der Baum, wir sind eins.
Das kann man alles in diesen Geschichten von Ludwig Tieck entdecken und sie helfen einem auch beim Entdecken. Das Buch ist jetzt nicht so klassisch gebaut, wie man sonst solche Autorenlesebücher nennt. Ordentliches Vorwort, dann die Texte, die Originaltexte, dann ordentliches Nachwort. Sie machen so Brückentexte oder Zwischentexte und spinnen die Geschichten sozusagen weiter, zusammen mit Ihrem Mitherausgeber Jörg Bong. Wieso haben Sie sich für diese Form so entschieden?
Wir wollten mit diesen Geschichten eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die diese verschiedenen Aspekte alle einbegreift und die es den Lesenden auch ermöglicht, unseren Blick auf die Geschichten nachzuvollziehen, ohne den irgendwie aufzudrängen. Also es soll schon jeder und jede ein eigenes Leseerlebnis damit haben. Aber wir weisen so sanft einen Weg, worauf man achten könnte beim Lesen, damit bestimmte Dinge ans Licht treten. Zum Beispiel eben so etwas wie dieser ökologische Blick, aber auch sagen der Übergang vom Komischen ins Schreckliche.
Über das Komische haben wir gar nicht geredet, haben wir jetzt nicht geschafft in unserer Zeit, kann man nachlesen in dem Buch Ludwig Tieck, wilde Geschichten, herausgegeben von Jörg Bong und Roland Borgartz. Im Galliani Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten, 25 € ist der Preis. Haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.